Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Zusammenhalt auch in der Krise stärken, das sei eine zentrale Aufgabe des Goethe-Instituts, so dessen Generalsekretär Johannes Ebert. In knapp 100 Ländern ist das Institut mit rund 160 Standorten vertreten, auch in Russland. Nun müssen von dort sehr viele Mitarbeitende ausreisen, wie die Süddeutsche Zeitung heute berichtet, auch Diplomaten und Lehrerinnen und Lehrer. Insgesamt sollen es Hunderte sein. Russland begründet den Schritt mit der Reduzierung der Präsenz russischer Nachrichtendienste in Deutschland und warf der deutschen Regierung schon im April feindseliges Verhalten vor. Was die massenhaften Ausweisungen bedeuten, darüber konnte ich mit dem Historiker Stefan Kreuzberger sprechen, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock und Mitglied der gemeinsamen deutsch-russischen Geschichtskommission. Letztes Jahr wurde er für sein Buch »Das deutsch-russische Jahrhundert« für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Ich habe ihn gefragt, wenn man sich die kulturpolitischen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland in den letzten Jahrzehnten anschaut, wie wichtig waren die für die Verständigung?
Sie waren sehr wichtig, vor allen Dingen nach der deutschen Wiedervereinigung, nach dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1991 und der Tatsache, dass man ab 1992 nun zur Russländischen Föderation offizielle Kontakte hatte, war es die deutsche Politik, die gerade mit Blick auf die kulturpolitischen Beziehungen, die wissenschaftspolitischen Beziehungen immens großen Wert legte. Wenn man sich überlegt, der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Goethe-Institut, das waren die größten Institute, deutschen Institute weltweit, die in Moskau eröffnet worden sind. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat intensive Wissenschaftsbeziehungen auch zu Akademie Wissenschaften und anderen Forschungseinrichtungen eingerichtet. Es gibt eine deutsch-russische Geschichtskommission, die gegründet worden ist von Präsident Jelzin und dem Bundeskanzler Helmut Kohl 1997, die Aufgabe hatte, schwierige Gebiete der deutsch-russischen, der deutsch-sowjetischen Beziehungsgeschichte aufzuarbeiten. Also all das war gedacht vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, vor der geschichtspolitischen Verantwortung, der historischen Verantwortung, die die Deutschen auch gegenüber der Sowjetunion und auch den Nachfolgestaaten hatte. Also auch das über die kulturpolitische Schiene aufzufangen und zu entwickeln. Und in der Tat, es waren sehr, sehr intensive Wissenschaftsbeziehungen, Kulturbeziehungen, die sich daraus entwickelt haben. Ein intensiver Austausch von Wissenschaftlern und Studenten, was die Wissenschaftsschiene betrifft. Kooperationsprojekte, zum Teil Forschungsprojekte.
Museumsarbeit,
in der Tat. Es hat immer wieder auch gehakelt und Probleme gegeben, beispielsweise schon ab den frühen 90er Jahren, als es darum ging, Kulturwerte, die geraubt worden sind, Kulturgüter zu restituieren. Da sah es Anfang der 90er Jahre doch sehr hoffnungsvoll aus, dass man restituieren würde. Und da merkte man schon immer wieder auch, vor allen Dingen, je stärker sich also auch Russland in dieser Hinsicht in die Isolation betrieb, je stärker man also auch dann im Grunde sich von dem Pfad auf dem Weg hin zur Demokratie, also auch verabschiedete im Verlauf der weiteren 90er Jahre, dann ab den 2000er Jahren mit Putin, ist das auch mit Blick auf die Restitution von Kulturgütern immens schwierig geworden. Am Ende funktionierte es gar nicht.
Ja, wenn wir nun auf die Ausweisung von Hunderten von Kulturvermittlern schauen, wahrscheinlich wird das ganze Ausmaß nächste Woche doch erst richtig sichtbar. Ja. Es sind ja nicht nur Mitarbeitende des Goethe-Instituts darunter, wir können jetzt nur Vermutungen anstellen, aber was bedeutet das?
Ja, es bleibt jetzt erstmal wirklich abzuwarten, welche Institutionen, vor allem auch in welchem Umfang von diesen Ausweisungen betroffen sein werden. Fest steht allerdings nach meinem Dafürhalten jetzt bereits. Putins Vorgehen ist eine tiefe, tiefe Zäsur und ist im Grunde nur konsequent mit Blick auf die Politik gegenüber seinem eigenen Land, aber auch gegenüber der internationalen Staatenwelt, allen voran dem Westen. Das heißt, das, was an intensiven kulturpolitischen, wissenschaftspolitischen Strukturen entwickelt hat, das bricht er jetzt ab. Bemerkenswerterweise erinnert vieles nach meinem Dafürhalten an die Epoche des Stalinismus, vor allen Dingen jetzt mit Blick auf Kultur- und Wissenschaftspolitik. Putin ist wirklich gerade dazu übergegangen oder geht gerade dazu über, sein Land nunmehr auch kultur- und wissenschaftspolitisch vollkommen von den letzten westlichen Verbindungen abzukoppeln und gänzlich in die Isolation zu manövrieren. Man muss sich wirklich fragen, mit welchen Ländern pflegt denn sein Regime am Ende noch entsprechende Kontakte? Ja, es bleiben übrig nur noch autoritäre Regime wie China. Und man kann sich vorstellen, mit Blick auf Kultur, mit Blick auf Wissenschaft, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch westlicher Wissenschaft, begibt sich das Land vollkommen abseits. Und das wird am Ende auch fatale Auswirkungen für das Land haben. Und wenn man sich anschaut, so sehr wir jetzt natürlich auch politisch abgekoppelt werden, solange zumindest noch einige Verbindungen kulturpolitischer Art, wissenschaftspolitischer Art da waren, die Brücken hier noch nicht gänzlich abgebrochen waren, kann man und hätte man annehmen können, dass, wenn es am Ende wieder möglich sein wird, wenn die internationalen Rahmenbedingungen es endlich mal irgendwann wieder zulassen sollten, Kontakte aufzunehmen, dann wäre im Grunde gerade der Wissenschaftsbetrieb, der Kulturbetrieb so eine Schiene, in der man erste Kontakte wieder revitalisieren könnte. Und das ist wesentlich leichter auf diesem Sektor, als wenn es die Politik vornehmen sollte.
Sagt der Historiker Stefan Kreuzberger von der Universität Rostock zu den Ausweisungen von unter anderem Mitarbeitenden der Goethe-Institute in Russland, die heute bekannt wurden. Die Geigerin Patricia Kopaczynskaja gehört zu den Künstlerinnen, die den Krieg in der Ukraine immer wieder verurteilt haben. Kopaczynskaja wurde in Moldawiens Hauptstadt Chisinau geboren und lebt heute in der Schweiz. Dass Russland aber auch ihr Geburtsland überfallen könnte, diese Angst hat sie mehrfach geäußert. Was also können die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten, wenn die Geigerin mit dem Theaterregisseur Herbert Fritsch, dem Spaßonkel vom gehobenen Dienst, wie ihn die Presse mal nannte, gemeinsame Sache für ein Bühnenprojekt macht. Gestern war die Uraufführung von Vergeigt, so der Titel des Stücks, das am Theater Basel gezeigt wurde und als kollektives Instrumentalspiel angekündigt wurde. Christian Gampert war für uns dort.
Die einen sind virtuos, die anderen haben keine Ahnung. So ist das in der Musik, hängt von der Ausbildung ab. Die Geigerin Patricia Kopaczynskaja hat ihr ganzes Leben mit der Geige verbracht. Sie fetzt über die Saiten, dass einige Rosshaare des Geigenbogens bald schlapp herunterhängen. Andere dagegen schleichen um eine Klarinette herum wie um ein Wesen vom Mond, fassen mal vorsichtig an, betätigen die Klappen, setzen sich die Abdeckkappe des Mundstücks auf die Nase und wackeln damit herum wie Pinguine. Avanti Dilettanti also. Der Regisseur Herbert Fritsch hat sich schon immer für das Unbedarfte, Unverbildete interessiert und ist gleichzeitig fasziniert von der Perfektion der formalen Könnerschaft. Vom Zusammenstoß dieser beiden Phänomene lebt diese Inszenierung. Patricia Kopaczynskajas Eingangssolo unter Lichtblitzen ist ein Derwischtanz, das Aufstampfen einer entfesselten Violinistin. Dann Schattenspiele und Donnerblechgetreu, seltsame schwarze Männer laufen quer über die Bühne und formieren sich zu einem stummen Schrei. Weite Teile der Aufführung bestehen aus Stille, weil Fritsch das hysterisch krakelnde Tempo früherer Inszenierungen nun ersetzt durch komische Stummfilmszenen, durch den Kampf der Menschen, der Clowns mit den Dingen. Und das sind hier vor allem Musikinstrumente und Notenständer. Natürlich ist das manchmal auch albern und exaltiert und hat bisweilen Längen, aber erstaunlich wenige. Man glaubt nämlich gar nicht, wie und wo man überall auf einer Geige herumkratzen kann, in der Hose und hinter dem Kopf, und was man mit einem Klarinettenständer alles anstellen kann. Man kann etwa seine Nase darauf abstützen und dann Aua sagen. Diese hermetische Slapstick-Welt mit ihrer Nonsenssprache ist etwas komplett Künstliches und zunächst scheinbar Apolitisches. Sie bekommt einen halluzinatorischen Charakter dadurch, dass Fritsch, der auch die Bühne baut, auf der hinteren Wand psychedelische Lichtinstallationen wabern lässt. In ihren langsamen Farbveränderungen erinnern sie an die spirituellen Lichtdome des amerikanischen Künstlers James Turrell. Fritsch ist ja schon lange als Foto-, Film- und Computerkünstler unterwegs. Er veranstaltet hier Lichtspiele auch auf den Körpern, auf den Kostümen der Spieler. Das Treiben der Clowns wird in dieser Umgebung also völlig surreal. Man muss Buster Keaton und Laurel and Hardy nicht für die Spitze dramatischer Kunst halten, aber so wie in Basel, da einer eine Leiter hochläuft und immer wieder anders scheitert, ist das nicht nur lustig, es ist Artistik. Theater ist formales Können, Pantomime. Und nebenbei gibt es ja auch noch einen dialogisch mit dem Chor seufzenden Klarinettisten und plötzlich loskreischende Sänger. Zur Not parodiert man die Beatles. Und dann macht Herbert Fritsch den Knoten zu. Die Schauspieler, die hier alle mal ein bisschen Körperlichkeit trainieren konnten, dürfen aus der Kunstwelt doch noch in eine soziale Welt wechseln. Sie bekommen grausliche, glatzköpfige alte Männermasken aufgesetzt und üben sich in Imponierposen und Konkurrenzgehabe. Sie ziehen einander an Nasen und Ohren und dürfen am Ende zwecks Selbstdarstellung über einen roten Teppich laufen. Ironisch natürlich. Aber die große, sinnfreie Kinderei bekommt für einen Moment doch noch einen politischen Kern. Und der Regisseur wird beim Schlussapplaus in den Teppich eingerollt.
Christian Gampert über Vergeigt, ein Stück, das die Geigerin Patricia Kopaczynskaja und der Theaterregisseur Herbert Fritsch für das Theater Basel entwickelt haben. In Cannes gehen an diesem Wochenende die Filmfestspiele zu Ende. Heute Abend wird die Goldene Palme für einen der Filme im Wettbewerb verliehen. Dazu noch weitere Preise. Bevor wir morgen über die Preisträgerinnen und Preisträger berichten, wollen wir heute aber noch mal einen Blick auf das Programm der Nebenreihen werfen, die mein Kollege Rüdiger Suchsland für uns verfolgt hat. Ich habe ihn gefragt, welche Filme ihn am meisten überzeugt und vielleicht auch überrascht haben.
Ja, also was mich wirklich überrascht hat, ist, dass das chinesische Kino zurückgekommen ist. Wir haben hier eine ganze Reihe von Filmen, also genau genommen 5 Filme, wenn man alles mitrechnet, zumindest die ich gesehen habe, die alle von chinesischen Regisseuren sind und die auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise von der chinesischen Gegenwartsgesellschaft erzählen. Es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt The Breaking Ice, der spielt an der Grenze zu Nordkorea in einer Provinzstadt und stellt 3 junge Menschen vor, die da gestrandet sind. Und dann haben wir auch einen Genrefilm, der heißt Only the River Flows, der erzählt anhand der Figur eines Detektivs, das spielt in den 90er Jahren, aber das ist nicht so wichtig, anhand eines Detektivs im Grunde von der ganzen chinesischen Gesellschaft. Es geht sowohl ein bisschen um das Privatleben dieses Detektivs, aber vor allem darüber, dass er eine Mordermittlung leitet, taucht er in verschiedenste Milieus rein, besucht auch eine Fabrik. Und am Anfang scheint relativ klar, worauf der Fall hinausläuft. Und mehr im Laufe des Films verkompliziert sich das alles. Am Ende ist die Verwirrung größer als am Anfang. Und das ist sicher auch so eine allgemeine These zu der, wenn man so will, der Vorstellung, es gäbe eindeutige Wahrheiten über China und in China. Wir merken, dass das Mindset der Menschen uns viel ähnlicher ist, als man manchmal den Eindruck hat, wenn es nur um politische Beziehungen und vielleicht noch wirtschaftliche geht.
Bleiben wir doch noch mal ein bisschen in Asien oder in Ostasien. Also China ist natürlich ein starkes Filmland, aber auch Südkorea ist ein Land, das wahrscheinlich auch in den Nebenreihen doch immer häufiger vertreten war und ist als in den Hauptreihen. Was war da dieses Jahr zu sehen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Korea, auch wie Japan, ein total interessantes Land ist. Und mich hat selber ein bisschen erstaunt, warum, nachdem es so große Erfolge gab, also koreanischer Film, da gab es ja vor einigen Jahren den Parasite, der dann auch den Oscar gewonnen hat nach der Goldenen Palme, dass man danach in diesem Jahr im Wettbewerb mehr auf das europäische Kino vertraut, nicht auf das ostasiatische, bis auf einen einzigen Film aus Japan. Dafür findet man sehr viel in den Nebenreihen und außer Konkurrenz. Das sind in diesem Jahr vor allem Genrefilme. Wir haben zum Beispiel einen Film, der das Thema Film im Film ins Zentrum rückt. Das heißt, es geht um ein Filmteam, um die verschiedenen Beziehungen zwischen dem Regisseur, den Produzenten. Es wird in einem Film, der schon fertig ist, werden 2 Tage nachgedreht und die Leute sind dann alle nochmal am Set. Und darüber wird erstens mal eine Komödie entfaltet sich über das Filmemachen, die das Filmemachen selbst aufs Korn nimmt und die ganzen Klischees, die man dazu kennt. Aber es geht eben auch ein bisschen um die koreanische Gesellschaft, vor allem in dem Fall um Geschlechterverhältnisse und um Frauen, die sich versuchen in einer Männerwelt, auch das Kino ist bekannt, eine Männerwelt zu befreien.
Jetzt haben wir über Genrefilme gesprochen, über Kriminalfilme, das haben Sie uns gerade alles geschildert. Mich würde noch interessieren, was eigentlich mit formalen Aspekten ist. Gab es da dieses Jahr etwas zu sehen, was vielleicht auch neu war?
Ja, es gab mehrere, aber es gab in den Nebenreihen zwei formal hochinteressante Filme, die auch absolutes Neuland betreten auf unterschiedliche Weise. Der eine kommt aus Argentinien, der heißt Los Delincuentes, stammt von Rodrigo Moreno. Das ist ein Regisseur, der schon 2, 3 Filme vorgelegt hat, also etwas erfahrener. Und der hat hier einen Film gemacht, der 3 Stunden lang ist. Und da kriegt man erstmal einen Schreck und denkt, auweia, 3 Stunden, das muss dann schon sehr gut sein. Ist es aber. Und ganz kurz erwähnen sollten wir einen Film von dem in Frankreich lebenden Chinesen Wang Bing. Man in Black erzählt die Geschichte eines chinesischen Komponisten, der aber in Deutschland jetzt im Exil ist, der schon ziemlich alt ist und der unter der Kulturrevolution litt. Der kommt vor allem selber zu Wort, aber überhaupt nicht so konventionell, dass hier einer die ganze Zeit in die Kamera spricht und erzählt, sondern er hat eben komponiert. Und die Kompositionen dieses Xi Jinping, so heißt der Komponist, die werden gespielt und sind manchmal so laut, dass sie das übertönen, was er uns zu erzählen hat, aber sie untermalen es auch, sie verstärken es und sozusagen wird die Musik, seine Musik, dieses chinesischen Schostakowitsch, wie man ihn nennt, zu einer eigenen Sprache.
Unser Filmkritiker Rüdiger Suessland aus Cannes. Das Radiostudio befindet sich übrigens mitten im Festivaltrubel, was Sie ja wahrscheinlich gehört haben. Von der Croisette und den Filmfestspielen nach Salzburg zu den Pfingstfestspielen, die gestern Abend begonnen haben und Montag enden. Künstlerische Leiterin ist seit fast 15 Jahren die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli, die gestern Abend auch in einer Neuinszenierung der Oper Orfeo ed Euridice von Christoph Willibald Gluck zu hören war. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war für uns vor Ort. Herr Fuchs, das ist ein sehr intimes Stück. Es gibt nur 3 Personen, Orpheus, Eurydike und Amor, dazu noch einen Chor. Christoph Loy hat inszeniert, was sieht er denn in diesem Orpheus, der ja den Tod von Eurydike nicht akzeptieren will?
Letztlich ist es diese mythische Figur, es ist aber auch ein Künstlerstück, ein Künstlerdrama und, das ist das Wichtige, es ist zeitlos. Johannes Leiacker hat einen Raum geschaffen, der holzvertäfelt ist, es gibt dann ein paar Treppenstufen nach oben, da öffnet sich gelegentlich eben ganz hinten im Haus für Mozart, wo das aufgeführt wird, öffnet sich dann eine Wand, die schließt sich dann auch recht rasch wieder. Also es ist eigentlich so ein ja mythischer oder neumythischer Nichtort, könnte man sagen, in dem das Ganze stattfindet. Und das fröhliche Ende, also dass es gut ausgeht, ist hier gestrichen. Es endet düster verhalten als Klage, wirklich auch als Anklage vielleicht. Und das Besondere ist noch, dass Christoph Loy auch den Abend choreografiert hat, in der Form, dass es eine ganze Reihe von Tänzerinnen und Tänzern gibt, die nicht nur zum Beispiel die Furien eben, die wilden Tiere verkörpern oder auch die fröhlichen Seelen, die da in der Unterwelt sind, sondern die eben auch immer wieder szenisch regelrecht Emotionen weiter transportieren durch den Raum. Es ist ein belebter Raum, eigentlich könnte man sagen eher so eine räumliche Inszenierung oder die Inszenierung eines mythischen Raumes und verschiedener Zustände.
Cecilia Bartoli hat den Orfeo gesungen, ursprünglich von Gluck für eine Altkastratenstimme komponiert. Da braucht man eine ziemlich gute Kondition und muss das auch mit sehr viel Gefühl füllen. Gelang das gestern?
Also das gelang, fand ich, vor allen Dingen Melissa Petit als Eurydice und Madison Nonoa als Amore, wenn ich ehrlich bin. Bevor ich was zu Bartoli sage, hören wir sie mal, ja, klagend als Orfeo. Ja, also da wird's wahrscheinlich jetzt Hörerinnen und Hörer geben, vielleicht 2 Lager. Ein Lager, das sagt, ja, das ist unsere Bartoli. Und ein anderes Lager, zu dem ich leider in dem Fall auch gehöre, das sagt, meine Güte, das ist aber doch sehr anstrengend irgendwie. Also es wird anstrengend gesungen und es klingt auch ein bisschen angestrengt. Das ist ungewöhnlich, weil Bartoli, die mittlerweile jetzt zum 12. Mal diese Pfingstfestspiele leitet und immer natürlich auch um sich herum das programmiert, fast immer wirklich sehr überzeugen konnte. Das Publikum hat sie absolut überzeugt. Sie wurde am Ende der Aufführung gestern auch dann noch als österreichische Kammersängerin geehrt mit großem Brimborium und der Kulturministerin. Ich persönlich fand es nicht so optimal. Wir haben das schon gehört, weil eben die berühmten Bartoli-Koloraturen hier relativ schwerfällig daherkommen und ich eigentlich gerade in diesem recht leichten Stück bei Gluck, das natürlich virtuos ist und das große Anforderungen hat, aber doch immer so eine Leichtigkeit ausstrahlt, sozusagen eine klagende Leichtigkeit in dieser Titelpartie, dem wurde sie für meinen Geschmack nicht so ganz, ehrlich gesagt, gerecht.
Die musikalische Leitung hatte der Italiener Gianluca Capuano, der sich nicht für die Wiener Fassung, also die erste, sondern für die Parma-Fassung entschieden hat. Das ist ja eher ungewöhnlich. Trotzdem eine gute Entscheidung?
Ja, eigentlich ist es eine Mischfassung, weil eben das Ende tragisch endet. Die Parma-Fassung hat ja eigentlich einen Schwerpunkt auch auf den Balletten und es sind Szenen, die ineinander übergehen, beziehungsweise durch diese Ballette, durch die Zwischenspiele miteinander verknüpft werden. Und das funktioniert in dieser Sichtweise eben von Loi und eben diesem tollen Tanzensemble, finde ich sehr gut. Capuano selber, er arbeitet mit Bartoli länger zusammen. Sie ist ja inzwischen Chefin in Monte Carlo und dieses Orchester ist für sie gegründet worden, Les Musiciens du Prince Monaco. Die sind sehr eingespielt. Ich finde das einen sehr guten, straffen Zugriff. Es sind schöne Effekte, etwa mit der Harfe dann in Begleitfiguren. Und es ist auf 80 Minuten läuft das Ganze durch pausenlos. Ist das musikalisch, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Nicht jetzt im Sinne, da auch nochmal ganz wilde Effekte zu kreieren, was ganz neu zu erfinden, sondern wirklich aus einem Guss das Ganze in Szene zu setzen, musikalisch.
Jörn Florian Fuchs über Glucks Oper Orfeo bei den Salzburger Pfingstfestspielen mit Cecilia Bartoli als Orfeo in einer Inszenierung von Christoph Loi. Rund 300.000 Dokumente, Objekte und Zeugnisse umfasst das Kölner Dokumentationszentrum über die Migration in Deutschland, das 2027 als Museum auch Besucher empfangen will. Teile aus der Sammlung gingen 2005 in das vielbeachtete Projekt Migration des Kölnischen Kunstvereins ein. Jetzt kooperiert die Bundeskunsthalle Bonn mit dem DOMIT, so der Kurzname des Dokumentationszentrums, in einer großen Ausstellung, in der Deutschland ausdrücklich als Einwanderungsland vorgestellt wird. Die Schau Wer wir sind kombiniert zeitgenössische Werke von rund 50 Künstlerinnen und Künstlern mit den Archivalien, mit der Fragestellung, wie eine gemeinsame Erinnerung und Geschichte in Deutschland etabliert werden kann. Georg Imdahl hat sich die Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn angesehen.
Als Alicia Quare 1987 aus Polen nach Deutschland kam und hier eingebürgert wurde, veränderten die Behörden ihren Vornamen eigenmächtig in Alice. Dem Mädchen gefiel das nicht, es fühlte sich fremd an. Aber erst im vergangenen Jahr gelang es der Bildhauerin, ihren richtigen Geburtsnamen im deutschen Pass eintragen zu lassen. Faximilierte Urkunden zeugen davon in der Bonner Ausstellung. Seine Erfahrungen von Diskriminierung am Arbeitsplatz zeichnete der Kroate Dragutin Trumbetas in den 1970er Jahren und entwickelte eine klare eigene Handschrift, die wie eine neue Sachlichkeit anmutet. Das Panorama über das Einwanderungsland Deutschland berichtet auch von dramatischen und tragischen Biografien, so von der Dichterin Semra Ertan. Aus Protest gegen Rassismus und Sexismus in Deutschland hatte sich die Türkin 1982 in Hamburg auf offener Straße selbst verbrannt. Chana Bilye-Meyer erinnert in einem Video mit ihren Gedichten an die Schriftstellerin. Dann sind da die sogenannten ausländischen Werktätigen, die aus Vietnam in die DDR gekommen waren. Fotos zeigen, wie sie nach dem Mauerfall auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld nach Hanoi abgeschoben werden. Sie hatten ihre Mission in Deutschland erfüllt und wurden mit 3000 D-Mark abgespeist. Die Ausstellung »Wer wir sind« hat eine Menge solcher Geschichten zu bieten.
Hauptfunktion der Ausstellung ist, Geschichte anders zu erzählen, nämlich aus mehr perspektivischer Richtung und nicht nur aus einer, nämlich der mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive, also unsere Perspektive dahingehend zu öffnen, wie auch wie unsere Gesellschaft sich verändert. Der Transformationsbegriff, den wir da bemühen, der betrifft ja eben nicht nur unsere Gesellschaft und unsere gelebte Alltagsrealität, sondern eben auch Aspekte wie Erinnerungskultur.
So die Kunsthallenkuratorin Kuratorin Johanna Adam über die Schau, deren Bilder, Skulpturen, Fotografien, Videos und Interviews aus den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen sind. Der Ausstellung gelingt das durchaus anspruchsvolle Unterfangen, zeitgenössische Kunst sinnvoll mit dem oft kleinteiligen Material aus dem Kölner Dokumentationszentrum über die Migration in Deutschland zum Sprechen zu bringen. Die Kunstwerke müssen keine konkreten Antworten liefern, sie dürfen sie selbst bleiben und Fragen aufwerfen, wie die Riesenfotos von Lerato Shadi.
Wir sehen uns konfrontiert mit vier wirklich überdimensionalen Fäusten, die sich uns entgegenrecken. Das sind die Fäuste der Künstlerin selber. Der Titel »Ich weiß, was eine geschlossene Faust bedeutet«, wenn wir genauer hinschauen, das sind vier geschlossene Fäuste, die aber in leichter Unterschiedlichkeit eben andere Gesten zeigen. Und wenn wir noch genauer hinschauen, merken wir, wir wissen es eigentlich gar nicht so ganz genau, was so eine geschlossene Faust bedeutet.
Auf jeden Fall steht diese Faust aus dem Jahr 2020 für einen kämpferischen Geist gegen Klischees, gegen einen Rassismus, den Daniela Ortiz als ABC in einem Bilderbogen durchbuchstabiert, gegen plakative Stimmungsmache in den Medien und selbst im Qualitätsjournalismus. Wie anders die Welt doch aussieht, wenn einmal nicht Europa im Zentrum steht, sondern der Nordpol, wie auf der Landkarte von William Kentridge. Am Ende der Ausstellung dringen leise Gesänge aus kleinen Lautsprechern, wie sie 2019 in der Synagoge in Halle angestimmt wurden, als diese nur knapp einem rechtsextremen Terroranschlag entkam. Unter den Überlebenden am Feiertag Yom Kippur befand sich auch Talia Feldmann, die Urheberin der eindringlichen Installation. Diese, so heißt es, versteht sich als Raum für gemeinsame Trauer und kollektives Gedenken.
Georg Imdahl über die Ausstellung »Wer wir sind« zu sehen und noch zu hören in der Bundeskunsthalle in Bonn. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es zunächst sprichwörtlich um eine Jahrhundertgestalt.
Heute ist der legendäre US-amerikanische Sicherheitspolitiker Henry Kissinger 100 Jahre alt geworden. Erst vor rund einem halben Jahr hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in New York von dem Friedensnobelpreisträger des Jahres 1973 den Kissinger-Preis erhalten. Aber nicht nur auf der politischen, auch auf der kulturellen Bühne ist Kissinger präsent. Verschiedene deutsche Opernhäuser haben oder hatten in dieser Spielzeit John Adams' zeitgenössische Oper »Nixon in China« auf dem Spielplan. Darin ist die Figur des Henry Kissinger eine der Hauptrollen. Bei der aktuellen Inszenierung des Theater Koblenz bläst Kissinger als republikanischer Strippenzieher der Weltpolitik das Saxophon. Und nach ihm tanzen dann sowohl Mao Zedong als auch Richard Nixon. Im Deutschlandfunk würdigte heute Morgen der deutsche Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger Henry Kissingers Kunst der Diplomatie im Atomraketenzeitalter.
Ich glaube, er wird geleitet von der Überzeugung, dass rationale Entscheidungen, sozusagen die vernunftgeleiteten Entscheidungen, siehe Kant, dass das das Ziel ist, losgelöst von Emotionen und vom innenpolitischen im Augenblick sozusagen reizvollen. In diesem Sinne würde er vermutlich für sich in Anspruch nehmen, dass er eher ein Kantianer ist, also damit auch eher ein Idealist als ein nackter Zyniker.
Wolfgang Ischinger im DLF zum heute 100 Jahre alt gewordenen Sicherheitspolitiker Henry Kissinger, der im Jahr 1938 aus Deutschland in die USA emigrieren musste. Der ehemalige Pink Floyd-Musiker Roger Waters hat Vorwürfe von volksverhetzenden Elementen in seinen Berliner Konzerten zurückgewiesen. Waters erklärte diese Nacht auf Twitter, die Elemente seines Auftritts seien ein klares Statement gegen Faschismus, Ungerechtigkeit und Fanatismus in jeder Form. Versuche, dies anders darzustellen, seien unredlich und politisch motiviert. Die Polizei in Berlin hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den 79-Jährigen aufgenommen. Die Bühnenkleidung, schwarzer Ledermantel, rote Armbinde mit gekreuzten Hämmern auf weißem Grund, habe laut der Aussage eines Polizeisprechers den Eindruck einer SS-ähnlichen Uniform erwecken können. Waters betonte, er habe sein ganzes Leben lang gegen Autoritarismus und Unterdrückung die Stimme erhoben. Die Darstellung eines gestörten NS-Demagogen sei seit The Wall von Pink Floyd von 1980 ein Teil seiner Shows. Im Libanon hat knapp 3 Jahre nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut das damals dort stark beschädigte Sursok-Museum wiedereröffnet. Das prunkvolle Museum liegt 800 Meter von der Explosionsstelle entfernt und zeigt nach der Sanierung jetzt wieder viel zeitgenössische Kunst. Bei der Katastrophe gab es mehr als 190 Tote und 6000 Verletzte. Das Sursok-Museum hatte nach der Explosion Zuwendungen etwa von der UNESCO, Italien, Frankreich und privaten Organisationen erhalten.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hübert. Mehr über Henry Kissinger gleich auch in den Informationen am Abend mit Daniel Heinrich. Außerdem Reaktionen auf die Ausweisungen deutscher Diplomaten und Kulturvermittler aus Russland. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.